Dieser Audiobeitrag wird von der Universität Erlangen-Nürnberg präsentiert.
Ich begrüße Sie sehr herzlich, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Ich habe das Vergnügen, zum Thema die Vielfalt des Normalen, Ambiguität als Problem für das naturwissenschaftliche Körperbild um 1900 zu sprechen. In meinem Vortrag möchte ich am Beispiel von Körpervermessung und Körpertypologie aufzeigen, wie die klinische Medizin in den 1910er Jahren damit rang, den vielfältigen und ambigen Körper naturwissenschaftlich zu zähmen. Die dargestellten Probleme bei naturwissenschaftlichen Ordnungsversuchen ambiger Patientenkörper mögen zwar fast 100 Jahre alt sein, bestehen aber in ihrer Grundproblematik bis heute fort. Das zeitlich abgegrenzte Beispiel aus den 1910er Jahren, das ich darlegen möchte, verdeutlicht dabei das grundlegend schwierige Verhältnis einer modernen Medizin mit einem ambigen Körper. Das möchte ich an 5 Punkten tun. Als erstes möchte ich einen Patienten vorstellen, dann unter der Überschrift der Astheniker verschiedene Vermessungs- und Typisierungspraktiken aufzeigen. In Punkt 3, außerhalb des Rasters, möchte ich über die Abgrenzung zwischen normal und pathologisch sprechen. Viertens, Illusion der Eindeutigkeit, diese problematisieren. Und unter 5. das Problem der Ambiguität, ein Zusammenfassung und Fazit ziehen. Als erstes möchte ich Ihnen einen Patienten vorstellen. Dieser Patient und sein Körper sind geprägt durch unzählige Details. Er zeichnet sich aus durch eine einzigartige Anatomie, Persönlichkeit und Lebensgeschichte. Er besitzt spezifische Anlagen, Vorerkrankungen, Unfälle, ernährt sich auf eine bestimmte Art und Weise, wohnt, arbeitet, bewegt sich unter bestimmten Bedingungen. Dieser Patient ist ein Individuum mit ganz eigener Geschichte. Je nachdem, mit was er beim Arzt vorstellig wird, werden einzelne Details aus dieser großen Vielfalt herausgezogen und erst mit Bedeutung aufgeladen durch die Thematisierung. Der Körper als solches ist zunächst ambig. Dieser Patient wird bei Dr. Bauer in der Medizinischen Universitätsklinik Wien vorstellig. Wann genau dies passiert ist, ist schwer zu sagen, wahrscheinlich zwischen 1910 und 1916. Julius Bauer war zu dieser Zeit ein junger, aufstrebender Assistenzarzt, noch keine 30, und arbeitete an seiner Habilitationsschrift zum Thema die konstitutionelle Disposition zu inneren Krankheiten, die 1917 erschien. Dieses Werk ist wegweisend für die sich dann mit einem großen Boom entwickelnden Konstitutionslehre. Die Konstitutionslehre beschäftigte sich mit dem Problem, dass nicht alle Menschen gleich auf krankheitsauslösende Reize reagieren, zum Beispiel auf Krankheitserreger, Bakterien. Wenn wir ein Beispiel nehmen, jetzt ist auch wieder Erkältungszeit, manche Leute nehmen jeden Schnupfen mit, manche kriegen nie eine Erkältung den ganzen Winter lang, obwohl sie den gleichen Erregern ausgesetzt werden. Das ist ein Problem, das die Konstitutionslehre lösen möchte. Ein anderes wäre, manchen Leuten schlägt Stress auf den Magen, wiederum andere bekommen Kopfschmerzen. Die Konstitutionslehre ist auf der Suche nach angeborenen Körperfaktoren, die diese Reaktionen auf Krankheitsreize erklären können. Es gibt eine Konstitutionslehre in der vormodernen Medizin, die dann sehr aus der Mode kommt und erst nach dem Ersten Weltkrieg in den 1920er Jahren besinnt man sich wieder auf dieses große Forschungsfeld und es gibt eine Explosion von verschiedenen Forschungsveröffentlichungen zu diesem Thema. Julius Bauer ist daran sehr aktiv beteiligt. Er ist einer der führenden Wissenschaftler seiner Zeit in der Konstitutionslehre. Über Julius Bauer wissen wir relativ viel. Es gibt eine gute Quellenlage und Bauer hat auch eine Autobiografie geschrieben. Bauer war Österreicher. Er hat in Wien Medizin studiert und dort dann auch als Internist an der Medizinischen Universitätsklinik gewirkt. Außer zur Konstitutionslehre veröffentlichte er hauptsächlich zu Endokrinologie, also Hormonforschung, und Vererbungslehre, was beides auch Felder sind, die in dieser Zeit ganz besonders wichtig sind und wegweisend in der Forschung. 1938, von den Nazis als jüdisch verfolgt, emigriert er mit seiner Familie in die USA, wo er an verschiedenen Universitäten lehrte. Allerdings kann er wissenschaftlich nicht mehr wirklich Fuß fassen, was ja auch vielen anderen Exilanten in den USA so ging. Er starb 1979 hochbetagt in Kalifornien. Sie sehen, über Julius Bauer wissen wir relativ viel. Über unseren Patienten hier im Bild wissen wir so gut wie nichts. Sie sehen, dass sein Bild nicht anonymisiert ist. Das war zu der Zeit nicht unbedingt üblich. Aber er hat das Privileg, nicht komplett nackt abgebildet zu sein. Das kann man von den anderen Beispielen in dem Buch nicht behaupten. Die sind normalerweise immer nackt abgebildet. Warum das hier bei unserem Patienten nicht der Fall ist, das kann man nicht mehr sagen. Es ist nur sehr schwer vorstellbar, dass Julius Bauer ein Bild von sich selbst oder von einem Fachkollegen hier ganz oder halb unbekleidet in eine wissenschaftliche Veröffentlichung nehmen würde. Da sehen wir auch ein Arzt-Patienten-Verhältnis, das sehr stark durch soziale Schichten geprägt ist. Es ist ein hierarchisches Arzt-Patienten-Verhältnis. Patienten von Bauer, die in die Klinik kommen, suchen dort die Obhut und Fürsorge eines paternalistischen Arztes, und ihnen ist bewusst, dass sie im Gegenzug ihren Körper und ihre Krankheitsdaten zu Forschungszwecken zur Verfügung stellen. Und vor dem Wohl der Wissenschaft gibt es keine Persönlichkeitsrechte auf Anonymisierung zum Beispiel. Wäre ein Patient dem Arzt gleich oder höher gestellt im sozialen Status, dann würde dieser Patient erst gar nicht in die Klinik gehen. Die Klinik versorgt Menschen niederer und mittlerer sozialer Schichten. Höher gestellte Patienten würden den Arzt zum Hausbesuch bestellen. Und der Arzt, der eigentliche Klinikarzt, würde auch sehr gerne gehen, denn solche Privatpatienten hatten den Vorteil, dass sie sehr viel Geld brachten, guten Nebenverdienst und auch Status. Und so wie heute, Privatpatienten konnten auch damals nicht viele genug haben. Julius Bauer benutzt den Körper unseres Patienten, um den Körpertyp des Asthenikers zu illustrieren. Der Patient wird abgebildet als Paradebeispiel, als Inbegriff für einen konstitutionellen Typus, einer unter vielen, die Bauer in seinem Werk beschreibt. Damit wird der Patient in ein Raster eingeordnet. Aus seiner schwer kontrollierbaren Vielfältigkeit wird der Asthenika. Seine Vielfältigkeit, seine Individualität gehen dadurch verloren. Was ist ein Asthenika? Bauer schreibt: Diese Individuen sind hochgewachsen, hager, dolichozephal, haben meist eine schmale und lange Nase, einen ausgesprochen langen Hals, einen langen, schmalen und flachen Brustkorb mit enger oberer Brustapertur, vorspringendem zweiten Rippenring, spitzem epigastrischem Winkel, freier zehnter Rippe, herabhängenden Schultern und flügelförmig abstehenden Schulterblättern und so weiter. Sie sehen, wir sind jetzt gerade erst am oberen Teil des Körpers angelangt. Auch die inneren Organe werden benannt, an denen man den Asthenika erkennen kann. Da ist einmal das kleine Herz, das tiefstehende Zwerchfell und die nach unten verlagerten Eingeweide. Der Gesichtsausdruck wirke müde und schläfrig. Der Asthenika neigt zu Tuberkulose und Nervenkrankheiten, insbesondere der Neurasthenie, zu dieser später. Auffallend immun ist der Patient gegenüber Gicht und Diabetes, Herz-, Kreislauf- und Nierenkrankheiten. Sie sehen, es ist eine sehr umfassende Typologisierung. Es sind sowohl äußere als auch innere anatomische Gegebenheiten dabei. Auch ja eher vielleicht charakterliche Merkmale, müde und schläfrig. Und dann das Hauptsächliche ist, welche Krankheiten der Patient besonders dazu neigt. Dies ist einer von vielen Körpertypen, die Bauer beschreibt. Es gibt in dieser Zeit sehr verschiedene Typisierungssysteme, die man grob unterscheiden kann in systematische und krankheitsbezogene. Die systematischen Typisierungssysteme erheben den Anspruch, dass jeder Mensch einordnenbar ist. Ich habe hier ein Beispiel aus Bauers Buch, das ist nur eines von vielen. Wir sehen hier von links den Typus muscularis, den Typus cerebralis, digestivus und respiratorius. Und in diese vier Typen sowie in die definierten Mischformen sollen alle Menschen einordnenbar sein. Ihnen fällt vielleicht auf, dass die Benennung dieses Types, dieser Typen, nach äußeren Merkmalen funktioniert. Also der Typus cerebralis zeichnet sich durch einen besonders großen Kopf aus. Und der Typus digestivus scheint viel Raum für ein Verdauungssystem einzuräumen. Diese Typisierungssysteme beschäftigen sich aber nicht nur mit der Oberfläche des Körpers, sondern wie auch wir beim Asthenikern gesehen haben, geht es auch um innere Organmerkmale und charakterliche Merkmale, psychische Merkmale. Die zweite Art von Typisierungssystem ist die krankheitsbezogene. Dazu gehört auch der asthenische Typus, den wir schon kennengelernt haben. Der Asthenikar ist bezogen auf eine Signalkrankheit, die Neurasthenie. Asthenie heißt auf Griechisch Kraftlosigkeit und Neurasthenie wäre die Nervenschwäche. Neurasthenie war damals eine Modekrankheit. Es ist eine Art psychisch begründeter Erschöpfungszustand, der auf ein schwaches Nervensystem oder ein zerrüttetes Nervensystem zurückgeführt wurde. Und wir haben gehört, der Asthenikar, der hat auch ein leicht angreifbares Nervensystem und deswegen neigt er eben zu dieser Krankheit Neurasthenie. Diese Typisierungssysteme sind umfassend. Körperliche Merkmale außen und innen, Krankheiten und Krankheitsanfälligkeiten, psychische Merkmale, Charaktermerkmale. Vielleicht kommt es Ihnen bekannt vor und Sie sagen, ja, das gab es aber doch vorher auch schon. Ja, das gab es auch in der vormodernen Medizin, aber irgendwie anders. Deswegen werde ich jetzt einen kleinen Exkurs zur vormodernen Medizin und deren Körper- und Krankheitsbild einschieben. In der Medizingeschichte ist es eine sehr bedeutsame Trennung, die Trennung zwischen der vormodernen Medizin und der modernen Medizin. Der Übergang wird normalerweise Mitte des 19. Jahrhunderts festgemacht und damit verbunden ist, die Medizin wird naturwissenschaftlich im 19. Jahrhundert. In der Vormoderne ist das medizinische, das Paradigma die Humoralpathologie. Humoralpathologie bezeichnet die Art und Weise, wie man sich Krankheiten und den Körper, das Funktionieren des Körpers vorgestellt hat. Humoralpathologie heißt auf Deutsch Säftelehre, Humor ist der Saft. Es gibt also in der Humoralpathologie ein großes Augenmerk auf die vier Körpersäfte. Diese Körpersäfte sind Blut, Schleim, gelbe Galle und schwarze Galle. Und diese Körpersäfte sind in bestimmten Konzentrationen im Körper vorhanden und idealerweise bilden sie ein Gleichgewicht. Und ein Gleichgewicht der vier Säfte bedeutet, dass der Mensch sehr gesund ist. Aber normalerweise kann man davon ausgehen, das ist in beständigem Fluss. Die Säfte fließen auch durch den Körper in verschiedene Körperteile und es kann auch Krankheit entstehen, wenn zum Beispiel zu viel schwarze Galle ins Gehirn kommt. Das ist nämlich gar nicht gut. Die vier Typen, die den Säften zugeordnet sind, die kennen Sie sehr sicher. Das sind der Choleriker, Sanguiniker, Phlegmatiker und Melancholiker. Die sind direkt mit diesen Säften verknüpft. Also ein Choleriker ist eine Person, die von Geburt an ein bisschen zu viel gelbe Galle im Körper hat. Der Sanguiniker hat ein bisschen Überschuss an Blut, der Phlegmatiker, griechisch Phlegma, der Schleim an Schleim, und der Melancholiker von Melaine Cholle, griechisch schwarze Galle. Anders wie heute verwendet, sind diese vier Typen nicht nur charakterliche Typen, sondern umfassen auch wie die Typen vorher wirklich den ganzen Körper, also äußere Merkmale und Krankheitsanfälligkeiten. Kann also fragen, ist das nicht das Gleiche? Sind das nicht auch einfach Typisierungssysteme, wie ich sie gerade eben für die Moderne vorgestellt habe? Nein, es gibt da sehr zentrale Unterschiede. Erstmals sind diese Typen und die Säfte hier in der Vormoderne durch fließende Übergänge gekennzeichnet. Und der Typ wird auch sehr modifiziert durch ganz vielfältige Variablen. Hier auf der Folie sieht man auch die Lebensalter, die Jahreszeiten, die auch diese Säftezusammenstellung im Körper modifizieren. Außerdem ist das Wetter einflussreich, die Ernährung ist einflussreich, wie viel man geschlafen hat, wie viel man sich bewegt hat. Also es ist ein sehr, sehr umfassendes Bild des Körpers, der quasi als Mikrokosmos auch die ganzen äußeren Einflüsse des Makrokosmos spiegelt. Und deswegen ist hier dieser Typ Choleriker, auch wenn er angeboren ist, nicht ein Urteil, das für alle Zeit feststeht und der Mensch muss dann immer an dem überschüssigen gelben Galle leiden, sondern da gibt es Spielräume durch diese anderen Modifikatoren. Und das ist sehr unterschiedlich zu den ganz, ganz monolithischen, festen, vermessenen Typen aus der Moderne. In der Humoralpathologie ist der Körper des Patienten komplex und vieldeutig. Und die vieldeutigen Körperzeichen müssen interpretiert werden. Deshalb gibt es ein sehr anderes Arzt-Patienten-Verhältnis in der Vormoderne wie in der Moderne. Der Patient ist aufgerufen, die Körperäußerung sehr genau zu verfolgen und im Idealfall auch zu protokollieren. Also er interpretiert schon mal selbst, er beobachtet zum Beispiel, wie der Körper aussieht von außen, aber auch die Ausscheidung. Und im Gespräch mit dem Arzt wird dann der Arzt als Fachmann für das Interpretieren des Körpers herangezogen. Ganz zentral ist das subjektive Empfinden des Patienten. Und der Arzt muss natürlich mit dem Patienten sprechen, um diese ganzen subjektiven Interpretationsleistungen überhaupt aufnehmen zu können. Später dann in der Moderne, naturwissenschaftliche Medizin, nähert sich der Arzt dem Patientenkörper hauptsächlich messend. Das kennen Sie alle, wenn Sie zum Arzt gehen und dann wird erstmal Blut abgenommen fürs Blutbild. Außerdem ist der Arzt im modernen Arzt-Patienten-Verhältnis derjenige, der alleinig in der Lage ist, Urteile über den Patientenkörper zu fällen. Ziel seiner Untersuchung ist ein objektivierbarer Befund, während vorher das subjektive Befinden der Patienten im Vordergrund steht. In der Moderne muss der Arzt auch nicht mehr unbedingt mit den Patienten reden und man kann im 19. Jahrhundert sehen, dass auch wie Ärzte darüber schreiben, Patienten und ihre Selbstauskunft über ihr Befinden und ihr Körper dem auch nicht mehr getraut wird. Es gibt dann auch eine Sprachbarriere, Unterschichtspatienten könne man ja sowieso nicht verstehen. Deswegen kann man das mit dem Reden eigentlich auch gleich lassen. Ja, ich komme zur modernen Medizin. Ich habe gerade schon angefangen und über das Arzt-Patienten-Verhältnis in der modernen Medizin gesprochen. Nun ein bisschen was zur Gewinnung von Wissen und von Tatsachen in der modernen Medizin. Die moderne Medizin lehnt sich an die Naturwissenschaften an. Das bedeutet, dass neue Erkenntnisse nach empirischen Methoden gewonnen werden. Untersuchungen müssen reproduzierbar und objektivierbar sein. Der Königsweg für neue Erkenntnisse ist, wie in den Naturwissenschaften, das Experiment. Das ist aber nur teilweise in medizinischen Fächern wirklich praktikabel. So, die kleinere Lösung ist dann Messen, Zählen und Vergleichen. Die Devise ist Quantifizierung statt Qualifizierung. Und in diesem messenden sich Nähern der Realität ist kein Platz für Mehr- und Vieldeutigkeiten. Alles muss mit klaren Kausalitäten abgedeckt sein. Zu diesen klaren Kausalitäten gehört auch die feste Lokalisierung von Körpern Lokalisierung von Krankheit im Körper. Und dazu gehört auch, dass man nach dem Ableben des Patienten in der Sektion sehen können soll, was das betroffene Organ ist und was die Krankheit mit diesem Organ gemacht hat. Das ist unter Lokalisierung gemeint. Dieser Naturwissenschaftlichkeitsanspruch führt dazu, dass die Fächer in der Medizin zu besonders großer Bedeutung kommen, die tatsächlich auch so arbeiten können. Das sind erstmals die Physiologie, die mit Experimenten arbeitet, und dann Ende 19. Jahrhundert, ganz, ganz wichtig, die Bakteriologie. Beide sind Laborwissenschaften, und die Laborwissenschaften in der Medizin verdrängen vom Status her die Krankenbettmedizin. Also die klinische Medizin, um die es bei mir geht, die verliert an Prestige im Laufe des 19. Jahrhunderts. Es gibt eine Verlagerung der medizinischen Forschung vom Krankenbett ins Labor. Dennoch verändert sich die klinische Medizin unter dem Anspruch der Naturwissenschaftlichkeit. Ich habe schon erwähnt, wie sich das Arzt-Patienten-Verhältnis verändert, und wichtig ist, das Messen steht im Vordergrund. Die Vermessung von Körper ist noch nicht so alt, wie man vielleicht denken könnte. Und einen Autor möchte ich hier besonders hervorheben, Adolphe Quetelet, ein belgischer Statistiker, geboren 1796, also knapp nach der Französischen Revolution. Adolphe Quetelet ist wegweisend für die Anthropometrie, also die Vermessung von menschlichen Körpern. Quetelet hat versucht, möglichst viele Daten über Menschen zu sammeln. Also er hat sehr viele Menschen vermessen, hauptsächlich Rekruten, Körpermaße, aber auch Todes- und Verbrechensstatistiken haben ihn interessiert. Und sein ideales Ziel war, auch die Moral des Menschen zu vermessen. Durch seine Vermessung macht er dann eine Entdeckung, und das ist, dass wenn Menschen vermisst, ab einer ganz großen Menge, verhalten sich die Messergebnisse nach einer Normalverteilung oder einer gaußschen Glockenkurve. Und für Quetelet war dies ein Zeichen dafür, dass die Natur und die Welt ganz wunderbar geordnet ist und ganz perfekt eingerichtet ist, weil es diese Gesetzmäßigkeiten gibt. Für Quetelet ist der mittlere Mensch, also der Mensch, der in allem der Durchschnitt entspricht, die Idealform des Menschen. Er sagt, der mittlere Mensch ist der schönste Mensch. Man merkt auch daran, dass das ein sehr egalitäres Konzept ist. Es werden Körper von Menschen jeden Standes verglichen, oder es steht zumindest im Raume, dass man dies könne. Und das ist was, das vorher in der Vormoderne im Ständestaat wäre das nicht möglich gewesen, dass man wirklich Leute so vergleicht. Und das ist wohl der Grund, warum Quetelet hier in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts seine Vermessung durchführt. In der Medizin wird diese Vermessung dann auch schnell aufgegriffen und dann auch immer mehr wichtig. Ein Beispiel ist Friedrich Wilhelm Benecke, geboren 1824, also eine Generation jünger als Quetelet. Er war Professor für Anatomie und Pathologie in Marburg. Und Benecke hat das Ziel der Vermessung vom Äußeren des Körpers auch auf das Innere des Körpers angewandt. Und für ihn erforderte die Feststellung, ich zitiere, die Feststellung der Normalmaße für die Volumina der einzelnen Organe und die Weite der größeren Arterien in den verschiedenen Altersklassen. Das war natürlich ein sehr groß angelegtes Forschungsprojekt. Bennecke stellte sich das so vor, dass an sehr vielen Universitäten, am besten über Deutschland hinaus, ganz viele Anatomen und Pathologen unzählige tausende Leichen sezieren und vermessen die einzelnen Organe, so dass man am Schluss Normalmaßtabellen rausbekommt. Dazu sagt Bennecke: Tabellen, welche in keinem Sektionssaale fehlen dürfen, um die Obduzenten in den Stand zu setzen, neue Befunde sogleich richtig abzuschätzen und zu beurteilen. Hier ist nicht mehr Erfahrung und Augenmaß der Anatomen ausreichend, um Einschätzungen vorzunehmen. Nein, Einschätzungen können nur noch über Messen vorgenommen werden. Messen ersetzt sehr viel, was vorher über fließende Konzepte geregelt wurde. Aber Messen ist auch 40 Jahre später, während des Ersten Weltkriegs, immer noch ein sehr großes Thema. Noch immer wird versucht, Normalmaßtabellen herzustellen. Und zum Beispiel Perzentilkurven für die Kindesentwicklung, das ist jetzt die Zeit, wo Perzentilkurven gemacht werden, aufgestellt werden. Hermann Rautmann ist nur ein Beispiel. Er vermisst für seine Dissertation Untersuchungen über die Norm während des Ersten Weltkrieges Rekruten und fragt dabei sehr ähnliche Fragen wie Bennecke, nämlich: Was sind die normalen Körpermaße gesunder Männer? Rautmann hat natürlich neue Möglichkeiten. Es gibt die Röntgentechnik, sodass er die Herzgröße auch beim Lebenden bestimmen kann. Und es gibt jetzt auch Messgeräte, zum Beispiel für den Blutdruck. Zu dieser Zeit ist aber noch so ein bisschen unklar, was denn der normale Blutdruck eigentlich ist und wie man das vergleichen kann. Das ist nicht erstaunlich, wenn Sie sich in Erinnerung rufen, dass auch heute der Blutdruck immer mal wieder, also was zu hoher Blutdruck ist, was zu niedriger Blutdruck ist, das wird immer mal wieder angepasst, weil das sehr, sehr schwierig ist, das zu bestimmen, wo da die Grenzen sind zwischen zu hoch und zu niedrig. Außerdem erprobt Rautmann statistische Verfahren, entwickelt statistische Verfahren weiter und empfiehlt diese auch für die weitere Anwendung. Es ist kein Zufall, dass er das innerhalb des Ersten Weltkrieges macht, denn der Erste Weltkrieg, das ist sehr zynisch, aber ermöglichte den Medizinern einen nie gekannten Zugriff auf die Körper von gesunden jungen Männern. Vorher war immer das Problem, dass die Leute, die in die Klinik kamen, ja schon was hatten. Und jetzt hier mit den ganzen Kohorten von Männern im Heer konnte man wirklich Reinmessungen durchführen. Und nicht nur bei der Musterung, sondern gerade für die Pathologie gab es Pathologen wie Aschoff aus Freiburg. Der hat während des Krieges Tausende von Gefallenen seziert. Und das hat ihm ermöglicht, für ihn vorher ungeahnte Einblicke in die normale menschliche Anatomie am Gesunden zu bekommen. Bei diesen Beispielen schwang schon mit, es wird gesucht nach Normalmaßen. Doch was ist eigentlich normal? Wie kann man normal und anormal abgrenzen? Wie kann man gesund von pathologisch abgrenzen? Und was passiert eigentlich, wenn man außerhalb des Rasters fällt? Dieses Problem gibt es erst, seit die Medizin sich an Naturwissenschaft orientiert und exakte Abgrenzungen geben muss. Allein die Begriffsgeschichte oder Konzeptgeschichte des Normalen ergibt den Befund, dass erst ab dem 18. Jahrhundert etwa das Normale in unserer heutigen Bedeutung konzeptualisiert ist. Deswegen einige Eckdaten für die Begriffsgeschichte des Normalen. Kant äußert sich als einer der frühen Autoren zu, was normal ist und wie man das feststellen kann. Und Vermessung ist dafür absolut kein Thema. Für Kant wird der Eindruck von Normalität, was normal ist, durch das Vergleichen unzähliger Beobachtungen im Kopf erzielt. Zum Beispiel die normale Körpergröße für einen Mann hat das Individuum im Kopf, dadurch, dass es Tausende von Männern gesehen hat. Und dann wird gleichsam, werden diese Bilder im Geiste übereinander projiziert und das grobe Mittel ist dann das, was normal ist. Es ist also eine Wahrnehmungsleistung, eine Leistung des menschlichen Geistes, die mit tatsächlichem Messen ist dafür überhaupt nicht notwendig. Quetelet, den ich gerade schon besprochen habe, für ihn ist natürlich schon die Vermessung zentral. Die Körperlängen sind normal verteilt, die Welt hat seine Ordnung. Aber in Quetelets System, in dieser Weltordnung, gehören auch die Extrema dazu. Also hier an dieser Glockenkurve, das ist die Größe der Belgier von 18 bis 20 Jahren, sieht man ganz links und ganz rechts wird die Kurve flacher, da gibt es nur sehr wenige Leute. Und Quetelet sagt dazu, auch die selten vorkommenden Riesen und Zwerge gehören zum großen Ganzen. Dennoch ist natürlich auch für Quetelet der durchschnittliche Mensch, der mittlere Mensch, das Beste und das Ideal. Anfang 20. Jahrhundert, in unserem Untersuchungszeitraum, ist die Frage nach der Abgrenzung zwischen normal und pathologisch besonders aktuell. Und vor allem ist die Medizin auch aufgefordert, diese Frage zu beantworten. Und das liegt nicht nur am naturwissenschaftlichen Paradigma, sondern auch an der neuen, prestigeträchtigen gesellschaftlichen Stellung der Medizin. Und mit dem Prestige wachsen auch die Verpflichtungen, Körper wissenschaftlich deuten zu können. Dazu drei knappe Beispiele. Krankenversicherung. Sie erinnern sich, Krankenversicherung, Sozialversicherung, Bismarck. Jemand muss entscheiden im Krankenversicherungswesen, wer ist krank, wer bekommt die Krankenversicherungsgeld und wer ist gesund und kann zur Arbeit gehen. Und diese Aufgabe wird den Ärzten, den Medizinern zugewiesen. Und durch diese Aufgabe muss ganz klar abgrenzbar sein, wer gesund ist und wer krank ist. Anderes Beispiel, Invalidenrente. Ärzte entscheiden darüber im Kaiserreich, wer eine Invalidenrente bekommt und wer nicht. Und dann besonders aktuell nach dem Ersten Weltkrieg, wer kann als kriegsversehrt gelten? Wer simuliert nur zum Beispiel eine psychische Krankheit? Wer bekommt Geld? Und wenn es ums Geld geht, da muss schon dann Ordnung herrschen. Und so gibt es in der medizinischen Fachliteratur um und nach dem Ersten Weltkrieg eine ganz intensiv geführte Diskussion unter den Klinikern, wie normal und pathologisch voneinander abzugrenzen sein. Da gibt es dann zwei Grundmodelle. Das eine ist die statistische Normdefinition, das andere ist die ideale Funktionalität. Damit ist gemeint, dass jedes Organ, jede Zelle im Körper ideal funktioniert und auch das Zusammenspiel von allen Organen und Zellen ebenfalls perfekt funktioniert. Dieser ideale Körper, der auch hinter der idealen Funktionalität steckt, ist aber imaginär, denn kein Körper sieht so aus wie im Anatomiebuch. Die Anatomen dieser Zeit definieren und untersuchen deswegen auch sehr intensiv Konstitutionsanomalien. Und damit sind abweichende Größe oder abweichender Aufbau, Aussehen oder Lage innerer Organe und Gewebeteile gemeint. Ein Beispiel ist, die habe ich oben genannt, die freie zehnte Rippe beim Astheniker. Mit der freien zehnten Rippe ist gemeint, wenn man die Rippen von oben durchzählt, das zehnte Rippenpaar ist in der Mitte nicht verbunden, sondern da ist eine Lücke dazwischen, deswegen freie zehnte Rippe. Und die freie zehnte Rippe wird in dieser Zeit sehr intensiv als degeneratives Zeichen diskutiert. Degenerativ, da ist auch schon eine klare Wertung dahinter. Die freie zehnte Rippe gilt nicht nur für den Astheniker als ein Zeichen, sondern auch bei anderen Typen kommt immer wieder diese freie zehnte Rippe vor. Und ist deswegen eines der hervorstechenden Beispiele für solche degenerativen Konstitutionsanomalien. Man kann sich vorstellen, es gibt überall Anomalien. Niemand entspricht dem Ideal. Bei jedem kann man solche Anomalien finden. Und das führt dazu, dass man sehr leicht pathologisiert werden kann. Was meine ich mit Pathologisierung? Dazu 2,5 Beispiele. Unser Patient geht vielleicht unschuldig in die Klinik, zum Beispiel wegen einer Verletzung, und erfährt dort, er ist Asthenikerein degenerativer Typus mit dazugehörigen Krankheiten, die sicherlich bald ausbrechen werden, dazu noch sozial stigmatisierte Krankheiten wie Tuberkulose, Neurasthenie, das dazuhin auch noch eine Geisteskrankheit ist. Man kann sich vorstellen, dass die psychischen und sozialen Folgen für das Individuum enorm sein können. Heute gibt es noch was Vergleichbares, so was Ähnliches, nämlich Stichwort Brustkrebsrisiko. Genetischer Test, es kommt raus, ja, Sie haben ein Brustkrebsrisiko von 42-62%. Da können auch sehr vehemente Folgen für das Individuum daraus entstehen. Das zweite Beispiel. Umgekehrt kann unser Patient sich vielleicht auch wegen einer kriegsversehrten Rente begutachten haben lassen. Er hat vielleicht etwas, was wir heute als Kriegstrauma bezeichnen würden, also psychosomatische Krankheitssymptome, die damals sehr, sehr viele Menschen hatten im Ersten Weltkrieg. Aber er wird als Asthenikerdiagnostiziert. Und hat er deswegen Neurasthenie, also diese Symptome, wegen seiner angeborenen Neigung, seinen schwachen Nerven, oder ist das Kriegserleben verantwortlich? Und diese Frage ist sehr, sehr schwierig zu beantworten. Und gerade am Anfang der Weimarer Republik hat man dazu tendiert zu sagen, ja, wenn jemand als Asthenikerein schwaches Nervenkostüm hat, dann ist nicht das Kriegserleben daran schuld, dass der Patient diese Symptome hat und es gibt keine kriegsversehrten Rente. Die soziale Bedeutung fürs Individuum ist sehr eindeutig hier. Ich komme zu meinem vierten Punkt, Illusion der Eindeutigkeit. Diese Abgrenzungsversuche zwischen normal und anormal, krank und gesund, beruhen immer auf Festlegungen. Bei der Statistik muss ein Grenzwert immer gewählt werden. Wenn wir uns nochmal die Normalverteilungskurve, die Glockenkurve vorstellen, wo am Ende anormal anfängt, 2%, 4%, 10% von den Rändern, was hier normal ist und was pathologisch ist, das ist eine Setzung. Die Statistik kann da vielleicht rechnerische Verfahren anbieten, aber letzten Endes muss gewählt werden. Oft fängt aber die Wertung schon an, bevor man überhaupt anfängt zu messen. Denn welche Personen vermisst man eigentlich als gesund? Da steht vorher die Diagnose. Wer ist gesund und wird vermessen? Wer wird ausgeschieden, weil er krank ist? Und das ist natürlich auch was, das sehr anfällig ist für zeitgenössische bewertende Faktoren. Und bei der idealen Funktionalität ist eigentlich sehr klar, dass das an Wertung gebunden ist. Denn welcher Körper funktioniert perfekt? Der des Hochleistungssportlers oder der des normal funktionierenden, nicht an Krankheiten leidenden? Ich kann also sagen, dass Abgrenzungen zwischen normal und krank nie wertfrei sind. Sie sind immer gesellschaftlich bestimmt, aber sie tun so, gerade in dieser Zeit, als seien sie naturwissenschaftlich begründet. Und Naturwissenschaftlichkeit, also dass man sagt, ja, wir machen Statistik, wir vermessen total naturwissenschaftlich, während eigentlich doch irgendwo gewertet werden muss für die Abgrenzung, da funktioniert Naturwissenschaftlichkeit wie ein Label. Es dient auch der Rechtfertigung, gerade wenn man an Entscheidungsposition ist, wie die Beispiele mit den Krankenversicherungen und den Renten. Naturwissenschaftlichkeit als Label ist sehr wichtig für den Prestigegewinn der Mediziner dieser Zeit. Und insbesondere die innere Medizin, mit der ich mich hier beschäftige, ist ziemlich abgeschlagen hinter den Laborwissenschaften. Und da ist es besonders wichtig, sich dann Naturwissenschaftlichkeit auf die Fahnen zu schreiben und Verfahren zu benutzen, die, wenn sie schon nicht naturwissenschaftlich sind, zumindest so aussehen. Also man hat besonders viele schöne Zahlentabellen in seinen Veröffentlichungen. Wie diese Zahlen gewonnen sind, ist dann nirgendwo erklärt. Gleichzeitig gibt es aber im 19. Jahrhundert schon recht früh auch begründete Kritik an der medizinischen Statistik und der Typisierung. Bei Quetelet fängt das Ganze schon an. Quetelet schätzt den Wert der Statistik für den Arzt als eher gering ein. Er sagt, dem Arzt präsentieren sich Individuen mit ihren persönlichen Krankheiten und Anliegen und nie wird derselbe Fall zweimal auftreten. Und deswegen sind einzelne Patienten miteinander nicht vergleichbar. Quetelet schreibt, die allgemeinen auf die Massen bezüglichen Gesetze sind im Wesentlichen falsch, sobald man sie auf den Einzelnen anwendet. Quetelet empfiehlt daher dem Arzt, den individuellen Normalzustand eines Patienten zu kennen, denn dieser sei für dessen Behandlung im Krankheitsfalle aussagekräftiger als der mittlere Mensch. Wir sehen hier, dass Quetelet noch komplett im vormodernen Ideal einer individuumsbezogenen Medizin denkt. Also Patienten sind prinzipiell nicht vergleichbar, weil sie individuell sind. Dieses hohe Ziel besteht fort, auch als die Medizin naturwissenschaftlich geworden ist und auch die Kliniker in den 1910er Jahren sehen sich diesem Ideal noch verpflichtet, jedem Patienten als Einzelnen gerecht zu werden. Und diese Verpflichtung möchten sie aber gerade mit diesen detaillierten und ausgearbeiteten Typisierungssystemen einlösen. Denn Patienten sind ja nicht alle gleich, nein, sie haben verschiedene Körpertypen. Also es wird einfach aufgefächert. Gleichzeitig werden aber auch in den 1910er Jahren Typisierungssysteme kritisiert, und zwar auch stark kritisiert. Bauer schreibt zum Beispiel zum Asthenika, dass man aufpassen muss, wo denn Krankheit anfängt. Ist jemand schon krank, nur weil er einen asthenischen Körpertyp hat, oder wird er erst krank, dann, wenn Krankheiten ausbrechen? Und er kritisiert da einige Kollegen, die es dann nicht so genau nehmen und für die der Asthenika dann schon krank ist mit dieser Diagnose des asthenischen Typus. Außerdem schreibt Bauer, neigen wenig vorsichtige Kollegen dazu, ich zitiere, einen zunächst wohl abgrenzbaren Typus über Gebühr zu erweitern und in seinem Morbus asthenicus alles aufgehen zu lassen, was irgendwie von der Konstitution des Normalmenschen abweicht. Das ist ein sehr bekanntes Phänomen. Man hat einen Typus im Kopf und fängt dann an, den überall zu sehen. Und plötzlich ist nicht nur hier und da mal ein Mensch ein Asthenika, sondern man sieht die plötzlich überall. Und wenn man die überall sieht, werden auch immer mehr Kriterien für Asthenie dann in diesen Körpertypus reingepackt, so dass die Grenzen sehr stark aufweichen und am Schluss fast jeder dann als Asthenika diagnostiziert werden kann. Bauer sagt aber auch, dass der Asthenika ein valider Körpertypus sei, wenn man sich restringiere und sich nicht zu weit fasse. Es gibt sehr viel dieser zeitgenössischen Kritik, allerdings ist es immer Kritik an den Systemen anderer. Denn meistens haben diese Mediziner auch einen eigenen schlauen Vorschlag, wie man das besser machen kann und stellen dann ihr eigenes Typisierungssystem vor, das sehr viel besser ist und all diese Probleme nicht hat. Also es bleibt im selben Paradigma. Das Problem der Ambiguität, ich komme zu meiner Zusammenfassung. Der Körper als solches ist ambig. Die naturwissenschaftliche Medizin kann das aber nicht stehen lassen, sie muss Eindeutigkeit herstellen. Deshalb entwickelt sie Verfahren, um Körper einzuordnen, Normalität und Anormalität, gesund und pathologisch voneinander abzugrenzen. Dies funktioniert unter anderem über Messen, Zählen und Typisieren. Der kanadische Mathematiker und Wissenschaftstheoretiker William Byers sagt dazu: "Ambiguity is precisely the quality that distinguishes the arts from the sciences. The arts admit ambiguity as legitimate. The sciences do not." Also er unterscheidet zwischen den Geisteswissenschaften, die Ambiguität interpretieren und deswegen als legitim ansehen, während die Naturwissenschaften mit Ambiguität nicht umgehen können. Und dies trifft den Unterschied zwischen dem vormodernen und dem modernen Umgang der Medizin mit Körper sehr genau, wie ich finde. Denn in der vormodernen Medizin, die man auch Heilkunst nennen könnte, das sind wir wieder bei den Arts, kann der Körper ambig bleiben, weil er interpretiert wird in seine Zeichenhaftigkeit. Während in der naturwissenschaftlichen Medizin der Körper immer eindeutig gemacht werden muss. Mein Beispiel der Körpertypisierung Anfang 20. Jahrhundert macht deutlich, wie die Vielfalt der Körper für die klinische Forschung ein Problem darstellt und wie man es auch zu lösen suchte. Die innere Medizin dieser Zeit ringt mit dem naturwissenschaftlichen Selbstanspruch, der sich nicht mit dem immer noch vorhandenen traditionellen Ideal einer individuumsbezogenen Medizin vereinbaren lässt. Typisierung ist hier sowohl das Dilemma als auch der Ausgang aus dem Dilemma. Auch heute steht die Medizin noch zwischen dem Ideal einer Patienten- und individuumsbezogenen Medizin und ihrem naturwissenschaftlichen Anspruch. Das Dilemma besteht fort. Ein ganz aktueller Versuch, das Problem zu lösen, ist das große, umfassende Forschungsprogramm Individualisierte Medizin, das Sie vielleicht kennen, bei dem die Vision ist, einmal in nicht allzu ferner Zukunft anhand des individuellen Erbmaterials auf den Patienten genau zugeschnittene Vorsorge und Therapie betreiben zu können. Also die Vorstellung ist, dass jeder dann sein spezielles Medikament bekommt, für sein Erbmaterial, für seine Anlagen perfekt ist. Dieses Konzept ist aber epistemologisch dem Konzept der Vermessungs- und Typisierungsversuchen des frühen 20. Jahrhunderts eigentlich vergleichbar, wenn nicht genau dasselbe. Der ambige Körper wird also auch in Zukunft eine Herausforderung für die Medizin bleiben. Dankeschön.